Lieber himmlischer Vater, keine Macht der Welt, die uns noch hält. So haben wir es jetzt gerade gesungen und wir merken in unserem Alltag, uns hält noch so viel. Keine Macht der Welt. Dort, wo du stärker bist, wo du uns hältst. Und so stärke uns auch jetzt den Glauben, wenn wir jetzt auf dein Wort hören, wie du die Welt regierst. Im Großen und auch im Kleinen, unsere kleine Welt. So segne auch unsere Kleinen jetzt in den Kindern und in den Jungscher. Gib, dass sie immer geschickter werden, auf dich zu schauen und auf dich zu hören. Und das gibt auch uns. Amen. Wir haben weiter im 1. Mose und heute wäre wieder Kapitel 10 dran. Und wer sich das zu Hause schon mal ein bisschen angeguckt hat, der wird sagen, boah, ein umfangreicher Text. Und auf den ersten Blick gibt es da ein paar Gedanken. Mehr Gedanken, als wir vielleicht in dieser Bibelstunde oder in dieser Gottesdienst heute Morgen hier erfassen können. Deshalb auch der heutige Predigttext zu 1. Mose 10 in Auszügen. Und wer mitlesen will, fangen wir mit Vers 1 an. Hören bei Vers 32 auf, aber es gibt Lücken, also nicht erschrecken. Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Vers 5. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Vers 8. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Karkat, Kalane im Lande China. Von diesem Land ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehobot-ir und Kelach. Dazu Riesen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt. Vers 20. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. 31. Das sind die Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen her haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Was ist los mit der Völkerwelt? Ein Blick in die Nachrichten reicht aus und wir bekommen es mit der Angst zu tun, was da an Chaos auf uns zukommt. Der Psalmist hat das auch schon so ähnlich erfahren. Im Psalm 2 heißt es, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Soweit Psalm 2. Es sind antigöttliche Mächte am Werk. Sie haben scheinbar diese Welt im Griff. Die Menschen und die Menschheit wird zu Handlungsgenossen Satans, indem sie Gesetze, Regeln und Gebote aufstellen, die sich Gottes Ordnungen und seinem Wort entgegenstellen. Da wird das Töten von Menschen im Mutterleib als Frauenrecht und Freiheit deklariert. Es wird die Schöpfungsordnung Gottes von Mann und Frau als beliebig und nicht bindend uns erzählt. Und es war schon zu allen Zeiten, und von uns Älteren kennt ihr noch den Begriff Völkerbund. Das war so der erste Versuch einer Weltregierung. Heute heißt es UNO und ihre Unterorganisationen, die Bestrebungen haben, wie auch das EU-Parlament oder der Internationale Gerichtshof. Sie planen alle im Grunde genommen eine Weltregierung ohne Gott. Sie wollen die Stricke zerreißen, die uns die Gebote Gottes als Halt gedacht haben. Und so hören wir aus diesen Organisationen, wie Israel immer wieder verurteilt wird, obwohl es Opfer ist. Wir hören nichts, wenn es um das Ermorden der Christen im Nahen Osten geht. Wir nehmen die WHO mit ihrer Gesundheitspolitik wahr, die jetzt das als Völkerrecht für alle Völker festsetzen will, dass Frauen abtreiben dürfen und müssen und das Recht dazu haben. Und wir merken, wie alle Bestrebungen nach der Welteinheit von der Rebellion gegen Gottes Ordnung getragen ist. So sagt es Helmut Frey. Das Streben des Menschen nach Macht, nach Größe ist ein Irrweg, der letztendlich in die Gesetzlosigkeit führt. Wer oder was aber treibt die Völker dazu an? Und was tut Gott dagegen? In unserem Bibeltext kriegen wir eine Antwort, was Gott dagegen tut. Hier ist die Rede von Völkern, Sprachen, Geschlechtern und Ländern. Und diese Zerteilung der Menschheit in Völker, Sprachen, Geschlechter und Länder durchzieht unseren ganzen Text, wird immer wieder wiederholt. Übrigens ist diese Aufzählung der Völkertafel hier das älteste, die Menschheit überlieferte Dokument einer Völkertafel, einer Entwicklungsgeschichte, wie die Völker entstanden sind. Andere Völker haben auch Chronologien, aber nur ihre eigenen, ihre eigene Stammeslinie. Hier in der Bibel ist eine globale Völkerschicht zu sehen. Der universale Anspruch Gottes auf die ganze Welt, auf alle Völker, wird hier deutlich. Und jetzt verstehen wir Psalm 2. Lass uns abschneiden die Stricke, mit denen Gott uns halten will. Sie wollen frei sein, selber entscheiden. Und noch was macht uns dieser Text deutlich? Die Menschheit ist nicht evolutionär entstanden. Daraus kommt auch wiederum das Dämonische, die Rassenlehre. Der Stärkere muss den kleineren, Schwächeren drücken. Sondern hier wird Gottes Schöpfungsplan und seine Heilshandeln deutlich. Er gibt den Völkern Grenzen, das wird hier auch deutlich. Den Nationalstaaten, ihre Gebiete. Er setzt, so sagt es uns das Wort, Regierungen ein und ab. Und so ist diese Zertrennung Gottes Gerichtsordnung in diese kaputte Welt. In diesem Gericht Gottes sehen wir auch einen Segen. Die Menschheit ist sich nicht einig in ihrer Gottlosigkeit und wird dadurch bewahrt, noch gottloser zu sein. Es liegt also ein Segen in diesem Gerichtshandeln Gottes an der Menschheit. Das Dunkel, die Not in der Völkergeschichte ist nicht Zufall, ist kein Unglück, sondern ist letztendlich Fluch und Frucht der Sünde. Der Internationalismus, so sagt es Helmut Frey, der Globalismus und alle anderen Ismusse dieser Welt, Islamismus oder Kommunismus, Kapitalismus, alles dies sind Bewegungen in dieser Menschheit, die den Fluch der Sünde ohne Buße vor Gott mit menschlichen Mitteln überwinden will. Es ist das Streben des Menschen nach Selbsterlösung ohne Gott. Und so ist es Gottes Wille, dass der Mensch in Grenzen leben muss. Wo Menschen, Regierungen und Völker sich anmaßen, diese Grenzen aufzuheben, das merken wir, wenn wir in die Nachrichten reinschauen, entsteht Chaos und Fluch. Da wo Regierungen diese Grenzen durch Vermischung aufheben wollen, indem sie Völkerwanderungen begünstigen und alle Menschheit durcheinander wirbeln will, dass alle eine, und das ist die Fantasie dahinter dieser Bewegung, alles durchmischt eine Völkerwelteinheitsfamilie gibt, dann gibt es keinen Krieg mehr, so glauben sie. Wo kommt diese ganze Rebellion her? Wer war der erste große Rebellionsanführer gegen Gott? Und da sagt die Bibel uns auch eine Antwort. Nimrod. Dieser Name, der hatte diese Bedeutung, der Widerstrebende, der Empörer. Kusch aber zeugte Nimrod, heißt es im Vers 8 hier. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Er war ein gewaltiger oder gewalttätiger Jäger vor dem Herrn. Der spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Oder in Chroniker heißt es, Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Wer war denn nun dieser Nimrod? Ein Gewalttäter, ein Gewaltiger, der seinen Bereich ausgedehnt hat. So wird es hier auch geschildert in der Geschichte, die uns überliefert ist in der Bibel. Und sicherlich nicht nur, weil er Kaninchen gejagt hat. Ganz bestimmt nicht. Er wird Menschen gejagt haben und seine Macht ausgeübt haben mit Gewalt. Selbstsüchtig seinen Weg gegangen sein. Keine Grenzen akzeptieren. Und Gott lässt es zu, dass sich Nimrod gegen sein Angesicht stellt. Der Mensch hat seinen freien Willen. Und so gibt es heute die modernen Nimrods, die sich gegen Gottes Angesicht stellen, die unterwegs sind auf den Spuren Nimrods in der Unterhaltungsindustrie, in der Wirtschaft, in der Politik. Es wird sich den Ordnungen Gottes widersetzt. Man will die Ordnungen Gottes sogar umdrehen und auflösen. Da brauchen wir nur die 10 Gebote hernehmen und schauen, wie unsere Gesellschaft heute mit diesen Geboten umgeht. Vom Leben, von der Ehe, vom Eigentum. Und dort, wo wir uns den Ordnungen Gottes widersetzen, feiert der Egoismus auf Kosten anderer Siege. Wir hören hier von diesem Wesen Nimrods in unserem Text. Dieses Wesen wird ja auch im Psalm 2 deutlich, wie wir vorhin gehört haben. Und diese Rebellion gegen Gott zieht sich durch, von Nimrod bis hin zur Offenbarung, bis zur letzten großen Schlacht, wo der Antichrist sich gegen Gott stellt. So wie Nimrod sich gegen den Herrn stellt, so durchzieht es also die ganze Menschheitsgeschichte. Die Herrscher dieser Welt machen sich selber zu Gott, ob es nun die römischen Kaiser waren oder die Könige der Antike, ein Stalin, ein Hitler oder die Kim-Dynastie in Nordkorea. Sie alle wollen die Weltherrschaft. Dann heißt Psalm 2, horchen wir nochmal rein. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Und in der Offenbarung heißt es, wo dieser Antichrist diese letzte Rebellion gegen Gott anzettelt. Offenbarung 16, da steht dann, und ich sah aus den Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres, das ist der Antichrist, und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf, einem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Offenbarung 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und seinem Herr. Wir merken, wie alle Weltreiche und politischen Organisationen dieser Welt nach Macht streben, nach Einheit streben, diese Einheit erzwingen wollen. Ein Nebukadnezar in seinem Reich. Und doch merken wir auch bei diesem Standbild, dass Nebukadnezar ja nachher sieht, das letzte Weltreich, es wird nachher wie alle anderen Weltreiche zerstört. Da hilft keine Rebellion, keine Nimrods dieser Welt, werden diesen Zerfall aufhalten können. Denn, so sagt Paulus im Römerbrief, den Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und es ist spannend, wie Paulus dann diese Gesellschaft damals wie heute weiter beschreibt. Denn obwohl sie wussten von einem Gott, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen und noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Brauchen wir nur die Zeitung aufschlagen und wir sehen voll von Narreteien und Ideen, die Leute haben. Und die ins Nichts führen. Aber was hat das mit uns zu tun als Gemeinde? So wie die Völker von Sünde verdorben sind und die Mächtigen, so ist auch der Einzelne bist du und bin ich von der Sünde verdorben. All das steckt doch auch in uns drin. Unsere Sünde ist unsere Rebellion gegen Gott. Was rief noch das Volk, die einzelnen Leute damals auf der Straße von Jerusalem bei der Verhandlung mit Jesus vor Pilatus? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Steckt nicht auch eine Art Nimrod in uns drin? Wer sind wir denn? Selbstsüchtig, den eigenen Weg gehend, keine Grenzen akzeptieren wollen. Ich entscheide, was mir in meinem Leben passt, was gut oder böse ist. Nochmal Freizitat. Der nach dem bösen, egoistischen, nach der Selbstherrlichkeit strebende Mensch wird zum gegen Gottes Angesicht kämpfenden, sündigen Menschen. Und Gott? Gott lässt es wie bei Nimrod, lässt es zu, dass wir uns auflehnen gegen ihn. Aber in der Auflehnung zerstört der Mensch, und das merken wir auch heute, zerstört der Mensch die Menschenwürde, die er angeblich zu schützen meint. Diese Menschenwürde, die ich durch Gott und die wir durch Gott den Schöpfer erhalten haben. Aber das Zerstören dieser Würde des Menschen vor Gott, das zu zerstören, das ist Satans Plan. Und das gelingt ihm auf tollster Weise auch heute, in allen Ebenen. Die Würde des Menschen liegt in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und deshalb wird alles Erinnern an Gott zerstört. Der Satan tut alles, um diese Ebenbildlichkeit zu zerstören. Da wird der Mensch erzählt, hey, Timo, du bist ein weiterentwickelter Affe. Von wegen Würde, Gottes Ebenbild. Mein Bauch gehört mir. Unser Leben gehört uns doch gar nicht. Wie ist es eine Leihgabe? Abtreibung als Frauenrecht? Als ein autonomes Wesen? So stachelt dem Satan die Menschen immer wieder dazu an, die Nächsten zu verachten, zu hassen, zu beleidigen, zu zerstören. Das ist Satans Ziel, die Menschen unmenschlich zu machen. Wer kann hier der Menschheit aus dieser Verderbnis noch heraushelfen? Nur durch Christus erhält der Mensch die Würde zurück, die Satan zerstört. Wie anders ist da Christus? Er ist kein Nimrod, der sich gegen Gottes Willen durchsetzt, sondern wir sehen, wie der Sohn Gottes sagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus nimmt nicht Städte ein wie der Nimrod, sondern er will unser Herz gewinnen. Aber nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Was für ein Vorbild für uns. Sei mutig und sei stark, übe Liebe in einer Welt, wo Gewalt triumphiert. Und überall dort, wo der Glaube an Jesus Christus in Verbindung steht, mit Gewalt, ist es nicht das Werk des Herrn. Wo Kirchen und Pfarrer Gewalt angewandt haben, Kinder geschlagen haben und das meinten im Namen der Kirche zu tun, da war es das Werk Satans. Und in manchen Gesprächen, so mit älteren Teilnehmern, Bewohnern hier in der Umgebung, wenn sie dann erzählen, wie sie den Brast auf die Kirche haben, weil der Pfarrer sie geschlagen hat in der Schule. Gewalt und Glaube an Christus gehören nicht zusammen. Das eine ist Nimrods Seite und die Liebe ist Gottes Seite in Christus. Deshalb kann ein Jesaja sagen nachher, wie lieblich sind auf dem Berge die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, da ist dein Gott. Wie schön zu wissen, dass Jesus unser schwarzes Herz wieder weiß machen kann. Wer Jesus im Glauben erblickt, anschaut, wird das Heil erkennen und ewig leben. Hier ist das alleinige Mittel, den Nimrod in uns zu besiegen. Das Beste, was wir als Menschen tun können, was du und ich tun können, ist unser Leben Christus anzuvertrauen, seine Versöhnung auf Golgatha. Dann Gottes Ordnung wieder in unserem Leben zur Geltung bringen. Er vergibt uns unsere Rebellion, unsere Respektlosigkeit gegenüber ihm und seinem Wort. Paulus sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und weiter geht es in Römer 3. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn hier ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und jetzt wird's spannend hier, diese Geschichte, die Paulus hier erzählt, dass wir durch die Erlösung gerecht werden. Wie hat es nochmal angefangen mit Noah, mit seinen drei Söhnen? Sem, Ham und Japhet? Interessant ist, so geht es in der Apostelgeschichte nämlich weiter. Da steht bloß nicht Sem, Ham und Japhet. Da steht es anders. Roger Libby weist in einer Auslegung darauf hin, dass diese drei Familien auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte vorkommen. Da ist es Paulus, der sich bekehrt. Er kommt aus der Linie Sem. Da ist der Kämmerer aus Äthiopien, der sich bekehrt. Er kommt aus der Linie Ham. Und wir hören vom Hauptmann Cornelius aus der Linie Japhets. Merken wir, welche wunderbare Fortsetzung dieser Heilsgeschichte Gottes hier stattfindet? Nicht Nimrod, sondern vor Christus mich beugen. Und ich kriege eine ganz neue Schau auf die Wahrheit der Welt. Und das ist, was die Völkerwelt noch erwarten wird. Der Blick in die Bibel reicht uns aus, um Hoffnung zu bekommen. Weil wir wissen, wer zu uns kommt. Warum hat Gott uns also diese Völkerliste hier gegeben? Damit er zeigt, dass er die ganze Menschheit liebt, nicht nur ein Volk. Er will alle retten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist auch ein Gott der Völker und der Nationen, nicht nur Israels. Er ist ein Gott, wie es auch in dem Alten Testament öfters steht, der Völker und der Inseln. Dass hier 70 Völker aufgezählt werden in dieser Völkertafel, das ist kein Zufall. Im Judentum ist dieses Zahl 70 symbolisch auch die Zahl der Völkerwelt. Und jetzt wird spannend. Im Laubhüttenfest wird nach der Anordnung 70 Stiere geopfert im Blick auf alle Völker der Welt. Am Laubhüttenfest 70 Stiere für alle Völker. Und dann lesen wir in Sacharja, Kapitel 14, dass am Schluss, wenn Gott sein Reich aufrichtet, alle Völker herkommen und pilgern nach Jerusalem rauf, um was zu feiern? Dreimal dürft ihr raten. Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest, 70 Völker. Eine Erinnerung, dass Gott alle Völker im Blick hat. Wie sollen wir dann noch ein Volk für geringer achten als uns selbst? Wer die Bibel ernst nimmt, darf keiner Rassenlehre folgen. Das ist dämonisch. Wenn wir unsere Stammbäume alle zurückverfolgen, würden wir alle beim gleichen Noah ankommen. Wir sind im Grunde genommen alle miteinander verwandt. Also, was können wir als Jünger Jesu, als Kinder Gottes tun? Wie kann ich dieses Wissen um Gottes Heilshandeln um die alle Völker weitersagen? Nicht wie Nimrod mit Gewalt, sondern Jesus sagt, wer der Größte sein will, der sei euer Diener. Auf einmal merken wir, unser Christentum hat einen ganz anderen Auftrag, nicht mit dem Schwert, sondern mit der Liebe. Und deshalb sagt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allem Dinge tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb sagt Jesus in seinem Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich denke, wenn wir diesen Auftrag der Bibel wahrnehmen und ernst nehmen, dann hat kein Christ Langeweile. Und was das Tollste ist, Gott selbst greift ein. Er sagt im Psalm, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Auch das Toben der Völker jetzt hat ein Ende, wird es haben. Es kommt dann, was Psalm 67 sagt, es danken dir Gott die Völker. Es danken dir alle Völker, die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Und Jesaja 2 kriegen wir einen Einblick und einen Ausblick auf das, was kommt. Es wird zur letzten Zeit der Berg des Herrn, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Und es wird kein Volk wie das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist es, was die Völkerwelt erwartet. Und wir dürfen Mitarbeiter Gottes daran sein. Der Blick in die Bibel reicht aus, uns Hoffnung zu geben in dieser Welt. Weil wir wissen, wer kommt. Und ganz zum Schluss noch ein Gedanke. Uns als Gemeinde Jesu erwartet noch was viel Herrlicheres. Und wenn wir das jetzt so sehen, dann merken wir auf einmal, wie sich der Bogen schließt von 1. Mose 10, wo es um Nationen, Völker, Stämme und Sprachen geht. Jetzt blicken wir über diese Nationen, Völker, Sprachen und Stämme hinein in Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir von dir mit hineingenommen werden in die Heilsgeschichte für die ganze Welt, für alle Völker, Sprachen, Nationen und Ländern. Und dass du diese Welt nicht sich selbst überlässt, dass du einen Tag gesetzt hast, an dem du kommst. Und bis dahin, hilf du uns, dass wir unseren Platz mutig und stark durch dich so ausfüllen, dass Menschen, die uns sehen, etwas von dir spüren. So begleite du uns in die neue Woche hinein und schenk uns eine Freude an dir und deinem Wort. Gelobt sei dein Name. Amen.